Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Kleines Experiment zum Einstieg dieser Folge. Stellt euch vor, ihr seid in der Sprechstunde und es sitzt jemand vor euch, egal welches Geschlecht. Ja, ich kann irgendwie schlecht schlafen nachts, habe Einschlafprobleme, irgendwie geht's mir auch nicht gut, depressive Verstimmung immer mehr. Ich komme nie so richtig zur Ruhe, Gedanken rasen die ganze Zeit. Ich gehe nicht mehr viel raus, gehe nicht ins Kino oder ins Theater, mache ich nicht. An was denkt ihr da? Angststörung, vielleicht auch manisch, depressiv, vielleicht sogar Beginnen von einer Psychose. Habt ihr auch die Differentialdiagnose ADHS im Kopf?
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 15. Mai.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Ja, natürlich sind das alles sehr unspezifische Symptome, die ich da beschrieben habe und die können natürlich auf alles Genannte zutreffen, aber die Sache ist einfach die, dass wir eine gewisse Sensibilität brauchen für Erwachsene, die unter ADS oder ADHS leiden, aber keine Diagnose oder eben noch keine Diagnose haben. Da sind jetzt relativ frisch zwei Arbeiten rausgekommen. Einmal eine Übersichtsarbeit mit State-of-the-Art-Daten und ein Paper über das Leben mit ADHS. Und natürlich haben wir auch mit einer Expertin über die Sache gesprochen. Heute mit Swantje Matthies. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg und leitet die Spezialsprechstunde ADHS. Und wenn es euch gut tut, holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages, dann steigen wir tiefer in das Thema ein. Warum denken wir tendenziell eher nicht an ADHS, ADS, wenn man jemand Erwachsenen in der Sprechstunde bei sich sitzen hat oder bei so einem Gedankenspiel, weil das lange, lange, lange nur als sogenannte Kinderkrankheit angesehen wurde? Das wird auch immer noch tatsächlich, vor allen Dingen natürlich im Vorschul- und Grundschulalter diagnostiziert. Warum? AD und HS und ADS hat man ein Leben lang. Das verwechselt sich nicht. Das ist eine neuronale Veränderung im Gehirn, ist auch teilweise genetisch bedingt, das ist nachgewiesen. Aber es setzt sich eben, obwohl es in der Grundschulzeit häufig das erste Mal auffällt, bis ins Erwachsenenalter fort. Nämlich bei der Hälfte bis zwei Drittel aller Kinder, die werden später auch Erwachsene mit ADHS, die eben dementsprechend leiden, wenn es nicht erkannt wurde, beziehungsweise einfach Hilfe, Therapie brauchen. Es sind derzeit 2,5% der jungen Erwachsenen betroffen. Da halten sich auch die Zahlen von Männern und Frauen die Waage. Jedenfalls so ungefähr, da gehen die Studien so ein bisschen auseinander, vom Verhältnis 1 zu 1,2 zu 1 zu 1,9. Also ein bisschen mauschelig ist es noch, aber man kann im Grunde genommen sagen, da gibt es eigentlich keine wirkliche Geschlechterpräferenz, auch wenn gerade im wiederum Kindesalter häufiger die Jungen auffallen. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, dass es bei Frauen eventuell zu anderen Ausdrucksformen der ADHS kommen kann. Und Um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Erwachsenen, knapp 20% der Betroffenen erhalten die Diagnose erst zwischen 18 und 25, also fast ein Viertel. Das finde ich sehr spät, sehr viel. Woran liegt das, dass es eben auch lange Zeit nicht als Krankheit bei Erwachsenen angesehen wurde oder überhaupt registriert wurde? Diese Hyperaktivität und Impulsivität, die ADHS prägen, das sind ja sehr auffällige Symptome und die gehen mit dem Alter, also je größer die Kinder damit werden, immer mehr zurück. Warum ist das so? Eventuell legen sich die Betroffenen Kompensationsmechanismen zu, lernen vielleicht auch sich in Teilen selbst zu regulieren, lernen natürlich auch, dass es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und man unangenehm auffällt, wenn man jetzt eben die ganze Zeit durch die Gegend flitzt und auf Tische klettert, um jetzt mal so ein ganz klischeebehaftetes ADHS-Bild zu vermitteln. Aber es bleiben eben einige Sachen doch, wie zum Beispiel die Unaufmerksamkeit. Unsere Expertin Mathis beschreibt es so, ja, die Erwachsenen mit ADHS, sie klettern eben nicht mehr so über Tische und Bänke wie manche Kinder mit der Erkrankung. Auch nicht alle tun das, das ist meine Ergänzung. Das Problem der Erwachsenen ist oft eher die Unaufmerksamkeit, sagt unsere Expertin. Aber auch sie fühlen sich grundsätzlich unruhig, wippen vielleicht bei Vorträgen mit dem Fuß, brauchen irgendwas in der Hand, fummeln die ganze Zeit an Gegenständen herum und kommen dementsprechend nur sehr schwer zur Ruhe. Und was ist das Problem, wenn man das so spät entdeckt? Natürlich, ich habe es schon angedeutet, sozial erwünscht ist dieses Verhalten natürlich nicht. Das heißt also, sie haben Probleme im Sozialen, tendenziell eher wenig Freundschaften. In Schule und in der Ausbildung, später auch im Beruf, eckt man eher an. Sie bleiben, also Menschen mit ADHS bleiben häufig unter ihren Möglichkeiten zurück, erzielen niedrigere Abschlüsse und auch niedrigere Jobs, Positionen, als sie eigentlich könnten, wenn sie nicht diagnostiziert sind. Und auch risikobehaftetes Verhalten, sprich also im Extremfall kriminelle Laufbahnen, kriminelles Verhalten, dafür ist das Risiko erhöht. Das heißt also, die Erkrankung beeinflusst auch den Lebensweg aktiv. Und wir haben es auch schon angedeutet, manche legen sich Kompensationsmechanismen zu, eignen sich die an, weil sie eben merken, damit komme ich dann besser zurecht, beziehungsweise dann ecke ich eben nicht so schrecklich an. Manche versuchen, überpünktlich zu sein. Einige merken, sie brauchen ganz starke Strukturen, brauchen Pläne, Routinen, dann funktioniert das einigermaßen. Manche arbeiten sehr viel nachts oder an besonders reizarmen Orten, damit eben die Überflutung von Ablenkungsmöglichkeiten nicht so stark ist. Einige gehen eben nicht mehr ins Theater oder ins Kino, meiden Warteschlangen, meiden große soziale Aktivitäten mit vielen Treffen, weil einfach da so viele Anforderungen gestellt werden. Und auch nicht allzu wenige finden eine Lösung in Drogen, Alkohol, Tabak, man weiß auch von Kokain zum Beispiel, dass es die Symptome bei ADHSlern eher bremst. Das heißt also, da ist auch ein Weg in die Abhängigkeit durchaus gegeben. Und warum besprechen wir das jetzt so intensiv? Und ihr merkt auch schon, es wird eine etwas größere Dosis Wissen für heute, aber das Thema ist höchst komplex. Da sagte unsere Expertin Mathis zum Status quo, ja, aktuell sind sehr viele ADHS-Sprechstunden überrannt, völlig überlaufen, nehmen gar keine neuen Fälle mehr an. Das hören wir von Ambulanzen, niedergelassenen FachärztInnen, PsychotherapeutInnen, eigentlich überall. Und sie sagte auch, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, die ADHS-Diagnose ist, sieht sie so ein bisschen als Mode, ein großer Trend, den man gerade beobachtet. Finde ich immer schwierig, sowas als Mode und Trend abzustempeln. Aber sie sagte auch, ja, es kann natürlich einfach sein, dass durch soziale Medien ist es weit verbreitet. Wir haben einen Hang zur Selbstoptimierung, ja, immer alles besser und schneller machen. Man hat das Gefühl, nicht mithalten zu können. Und man möchte natürlich aber, wenn man es nicht schafft, das irgendwie erklären. Und da sieht sie ADHS als natürlich eine mögliche, auch akzeptable Erklärung. Ich selber habe schon angedeutet, ich sehe das mit dieser, das ist eine Trendgeschichte, sehr, sehr kritisch. Wenn wir von immer mehr Betroffenen sprechen, dann kann es ja auch einfach sein, dass wir das Krankheitsbild bis jetzt einfach nicht gut diagnostiziert haben. Sowohl im Erwachsenen- als auch im Kindesalter. Ja, wenn man an die vergangenen Generationen denkt, wie jetzt Menschen mit Mitte 40, Mitte 30 groß geworden sind, dann ist das noch anders als die Kinder, die heute groß werden, zumindest durchschnittlich betrachtet. Auch was es da an pädagogischer Unterstützung und Aufklärung schon gab. Die Studienautorinnen und Autoren meinen daher auch, also die Pandemie hat definitiv ADHS-Symptome nachweislich erhöht, hat das quasi so ein bisschen befeuert. Da gab es einfach eine höhere Belastung bei den Betroffenen und zack, haben wir dann natürlich auch dementsprechend mehr Anfragen. Wenn ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren gemerkt habe, als die Pandemie war, beziehungsweise langsam im Ausklingen war, Mist, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Das ist eine klassische Problematik bei ADHS-Betroffenen, dass es dann irgendwann Auslöser gibt, wo man merkt, Mist, ich kriege mein Leben, so schön wie strukturiert war, doch nicht auf die Reihe und jetzt brauche ich Hilfe. Und anderer Aspekt hat die Studie auch erwähnt, natürlich gibt es durch die sozialen Medien jetzt einfach mehr Plattformen, auf denen das eben publik gemacht wird. Das kann man auch kritisch sehen, weil in den sozialen Medien, hatten wir häufig auch schon hier besprochen, ist die Evidenz natürlich immer so sehr, sehr fraglich. Und wer hat das jetzt alles, wer rät jetzt dazu, sich testen zu lassen oder sagt eben einfach, ja, ich hab's und ist vielleicht gar nicht getestet. Nichtsdestotrotz schafft das aber natürlich Bewusstsein. Und wenn es gut gemacht ist, schafft es auch Aufklärung. Und wenn dann wiederum jemand sich in eine Sprechstunde begibt oder sich dort anmeldet, der tatsächlich leidet oder diejenige tatsächlich betroffen ist, dann ist das ja theoretisch was Gutes. Wie kann man denn ADHS nun richtig bei Erwachsenen erkennen? Da haben sich von der WHO initiiert 6 Fragen etabliert. 6, ich kichere schon so ein bisschen, ist lächerlich, wenn man daran denkt, wie eine tatsächliche ADHS-Diagnostik dann wirklich ausschaut. Also in einer Ambulanz findet das natürlich statt dann mit einer großen Fülle. Ich will jetzt nicht sagen Unmenge, aber in einer wirklich großen Fülle an Fragebögen. Da füllen dann auch Partnerinnen und Partner, also LebensgefährtInnen, füllen die aus. Eventuell, wenn es das noch gibt, Lehrerinnen und Lehrer oder eben AusbilderInnen, da werden ganz, ganz viele Parteien gehört und deshalb ist 6 Fragen natürlich nur so ein bisschen Screening-mäßig, aber unsere Psychiaterin Matisse hat das mal zusammengefasst, was wird da abgeklopft bei den 6 Fragen? Erscheint vieles im Leben chaotisch. Wie sieht es aus mit Terminen? Können die eingehalten werden? Was ist mit der Arbeit? Gibt es da Abmahnungen bei Unzuverlässigkeit oder häufigen Flüchtigkeitsfehlern? Hat man das Gefühl, dass man sich nicht richtig konzentrieren kann? Hat man das persönliche Gefühl, nicht korrekt zur Ruhe zu kommen? Eben diese Schlafstörung vielleicht sogar. Und gibt es schon Suchterkrankungen in der Vorgeschichte? Wenn man die hat, dann sollte man tatsächlich auch immer an ADHS denken. Denn das ist einfach ein Risikofaktor für Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Am wichtigsten, betonte unsere Expertin aber, ist, dass ADHS beginnt nicht einfach im Erwachsenenalter, sondern die Symptome ziehen sich durchs gesamte Leben und waren eigentlich schon immer im Kindesalter da. Je nachdem, was ich für eine Person, damals Kind, heute dann Erwachsener, vor mir habe, ist es eben vielleicht nicht aufgefallen, hat das Kind das gut maskiert, hat es eventuell hochfunktional seine Defizite ausgeglichen, all das kann ja zutreffen. Und auch bei speziellen Begleiterkrankungen sollte man ein genaueres Auge werfen, denn da sind auch sehr viele Menschen deswegen bereits wegen dieser Erkrankung in Behandlung, haben aber eigentlich eine ADHS, die nicht diagnostiziert sind. Ganz häufig gehören dazu Depressionen und Angststörungen. Die können sich nämlich vor allen Dingen dann entwickeln, wenn ADHS, ADS nicht behandelt wird. Und bei der Behandlung sind wir jetzt auch schon beim letzten Stichwort dieser großen Folge heute. Svante Matthies meint, nicht immer ist eine Therapie dringend nötig. Ist ganz abhängig individuell vom Schweregrad. Klar, je nachdem, wie gut jemand mit seiner Erkrankung im Alltag zurechtkommt und vielleicht auch die Behandlung gar nicht gewünscht ist. Manche wollen eher ihre Biografie verstehen und damit auch ein Stück weit sich selbst. Ja, warum verhalte ich mich in manchen Situationen so? Warum ist mir dieses oder jenes unangenehm? Und da ist dann die Diagnose ADHS ein Baustein, der gefehlt hat. Er kann aber helfen zu erklären, weshalb vielleicht in der akademischen Ausbildung große Probleme aufgetreten sind und Fähigkeiten in der Organisation fehlen. Und wenn dann aber doch eine Therapie erwünscht ist, dann kommen da in Frage Medikamente. Die sind auch die erste Wahl. Stimulantien oder Atomexetin, weil sie einfach nachgewiesenermaßen wirksam sind. Dann natürlich die Psychotherapie in Form einer kognitiven Verhaltenstherapie, wobei hier der Fokus eher auf die Auswirkungen der Erkrankung liegt, wie Umgehen mit Scham, Schuldgefühlen, Versagensgefühle, ganz häufig Symptome bei ADHS. Und dann letztendlich auch ein Skills-Training zum Umgang mit den Symptomen, sprich also Strategie zum Problemlösen lernen, Zeitmanagement, Verhalten kontrollieren und so weiter. Was ganz viele Betroffene schon machen, ohne dass sie es überhaupt wissen, ist Sport. Das trifft natürlich auch wieder auf super, super viele zu, sehr allgemein. Aber die, die es machen, beschreiben auch meistens, Mensch, das hilft mir weiter. Also, insgesamt kann man sagen, ADHS, Diagnose und Betroffenenanzahl hat zugenommen. In den letzten Monaten, Jahren, Ambulanzen sind überrannt. Hype, würde ich nicht wirklich gerne so nennen. Es ist mehr eine erhöhte Wahrnehmung, eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber diesem Krankheitsbild, dass es das gibt. Aber das ist per se ja was sehr Gutes, wenn man sensibilisierter ist, auch in der Allgemeinbevölkerung. Zum einen ist natürlich dann das Stigma langsam immer kleiner werdend und die Aufklärung kann besser werden. Und diejenigen, die tatsächlich betroffen sind, denen kann besser geholfen werden. Und darum geht's doch. Zum Ende dieser sehr ausführlichen Dosis Wissen habe ich jetzt nur noch eine Bitte an euch. Und zwar sind wir, also die Dosis Wissen, beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Ihr könnt für uns abstimmen in der Kategorie Beste Information. Das geht noch bis zum 20. Mai. Den Link haben wir wie immer in die Shownotes gepackt. Da einfach draufklicken. Beste Information heißt die Kategorie. Da sind wir gleich ganz oben zu finden. Eine Dosis Wissen. Wir freuen uns echt über jede Stimme.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.